Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Und dann würde ich mal sagen, fangen wir auch schon direkt mit dem Interview mit dir an, Thomas. Vorneweg die Frage, was gibt es denn Neues in der JVA Freiburg, ganz kurz?
Ja, liebe Emma, lieber Flo und liebe Hörerinnen und Hörer, nur zwei kurze Informationen. Hier in der Haftanstalt beginnt jetzt im Mai die Impfung. Die Insassen der JVA Freiburg werden am 12. Mai das erste Mal geimpft mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Und im Juni erfolgt die zweite Impfung. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt aktuell, darüber hatte auch die Badische Zeitung berichtet und im Vorfeld auch ich, läuft vor dem Landgericht Freiburg der Prozess gegen zwei Sicherungsverwahrte, die angeklagt wurden wegen versuchten Mordes zum Nachteil eines anderen Sicherungsverwahrten. Und da wurden die Plädoyers gehalten. Von dem Vorwurf des versuchten Mordes ist selbst die Staatsanwaltschaft abgerückt und fordert in beiden Fällen 2 Jahre Haft ohne Bewährung. Und da fällt am kommenden Dienstag das Urteil, sodass wir dann vielleicht im Mai auch ganz kurz dann über den Ausgang dieses Strafprozesses berichten können.
Ja, danke dir für das Update. Dann vielleicht zu diesem Thema, zu Paragraph 129, zählt leider häufig auch dazu, dass Menschen in Untersuchungshaft kommen, wie aktuell ja auch zum Beispiel Lina E. Gerade in Untersuchungshaft sitzt. Und welche Formen der Solidaritätsarbeit gibt es denn so, womit man Gefangenen im Knast unterstützen kann?
Weil du gerade Lina E. erwähnt hast, Flo, da möchte ich ganz kurz ergänzen. Nach mir vorliegenden Informationen ist sie vor wenigen Tagen, soviel ich gehört habe, am Donnerstag offenbar aus Untersuchungshaft entlassen worden. Also einmal eine positive Nachricht. Offenbar soll das wohl auch auf der Website ihrer Unterstützerinnengruppe stehen. Das ist so viel dazu. Genau, wenn die Menschen in der Untersuchungshaft gelandet sind, dann sind sie ja von heute auf morgen von den üblichen Kommunikationskanälen völlig abgeschottet. Also zu meiner Zeit war E-Mail und Smartphone natürlich noch nicht so präsent beziehungsweise gar nicht existent, sodass die Menschen, die heute in Untersuchungshaft landen, plötzlich praktisch von 100, Tempo 100 auf 0 abgebremst worden sind. Und für sie ist deshalb der Briefwechsel, die Briefkontaktmöglichkeit essentiell. Das heißt, wenn man dann in seiner oder in einer kleinen Zelle sitzt und nur noch die Gitterfenster anstarren kann, dann freut der inhaftierte Mensch sich über jeden Brief, der entweder vom Verteidiger oder der Verteidigerin oder natürlich von Menschen draußen kommt. Bei Briefkontakten sollte selbstverständlich aus meiner Sicht beachtet werden, dass man tunlichst verfahrensbezogene Themen eigentlich vermeidet, weil Briefe werden je nach Konstellation von der Staatsanwaltschaft, von der Generalbundesanwaltschaft, vom Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof oder von den zuständigen Ermittlungsrichterinnen und Richtern von Amtsgerichten zensiert, das heißt gelesen, gegebenenfalls auch kopiert zu den Akten genommen, gegebenenfalls auch nicht weitergeleitet. Die Möglichkeit zu telefonieren ist in der Untersuchungshaft sehr restriktiv und sehr eingeschränkt. Das hängt auch von dem jeweiligen Bundesland ab, von dem jeweiligen Gefängnis, von den örtlichen Gegebenheiten und von den jeweils angeordneten besonderen Sicherungsmaßnahmen. Gerade im Bereich von 129, 129a und b Strafgesetzbuch ordnen die Haftrichterinnen und Richter bzw. die Generalbundesanwaltschaft oft Isolationshaft an, sodass dort Telefonate eigentlich nur mit den VerteidigerInnen möglich sind und mit Privatpersonen so gut wie gar nicht, wenn überhaupt dann nur mit Angehörigen, sodass letztlich die gesamte Außenkommunikation sich reduziert auf Briefe und auf Postkarten. Nun gibt es auch besonders restriktive Justizorgane, die halten dann sogar Postkarten an, wenn dort draufsteht Freiheit für alle politischen Gefangenen. Da können kurdische Gefangene aus Hamburg ein Lied davon singen. Also empfiehlt sich's, wenn ich als außenstehender Mensch erfolgreich zu einem oder einer Gefangenen Kontakt aufnehmen möchte, ein einfaches Blatt Papier, ein paar freundliche Worte, ein paar kämpferische Sätze, die man tunlichst auch schon vorab zensieren sollte. Das heißt, wenn dort dann möglicherweise aus Sicht der Staatsanwaltschaft oder des Ermittlungsrichters beleidigenderweise über Justizorgane hergezogen würde, dann kann das schon wiederum die Anhaltung des Briefes rechtfertigen. Und die Idee sollte ja eigentlich sein, dass die Post den oder die Insassin erreicht.
Eine Frage, die uns auch noch brennt, und zwar, wie kann denn eine Solidaritätsarbeit oder eine Solidaritätsarbeit für einen Gefangenen auf Augenhöhe mit den Gefangenen stattfinden? Man hat ja jetzt nicht die Möglichkeit, sich da intensiv und stark zu treffen und auszutauschen, aber wie kann man da dennoch versuchen, so auf Augenhöhe mit eben den inhaftierten Personen Solidaritätsarbeit steigen?
Zu dem Briefkontakt möchte ich einen Punkt noch kurz hinterher schieben. Es wäre immer sinnvoll, weil die Gefangenen, gerade wenn sie kurz nach der Festnahme in ihren Hafträumen sitzen, keine Briefmarken haben, da einfach 1, 2, 3, 4 Briefmarken beizulegen. Da freut sich in der Regel die inhaftierte Person, weil sie dann natürlich auch die Möglichkeit hat zu antworten. Ganz wichtig für Außenstehende erscheint mir natürlich die Vernetzung untereinander. Da wäre zuvorderst zu nennen die Rote Hilfe, die im Bereich 129 A und B sehr präsent ist und Solidaritätsstrukturen bereitstellt, allerdings zum Beispiel aber auch Gruppierungen, örtliche Chapter von ABC, Anarchist Black Cross. Und eine Augenhöhe mit den inhaftierten Gefangenen wird erreicht, wenn man auch deren Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt. Es gibt, haben wir eben gerade den Fall von Lina E. aus Sachsen. Die Soli-Gruppe hatte dort kommuniziert, dass sie nicht mit vollem Namen erscheinen möchte. Und das sollte dann in solchen Punkten auch respektiert werden, weil es geht ja letztlich erstmal um die inhaftierte Person. Und wenn diese inhaftierte Person bereit ist, mit vollem Namen auch im Internet zu stehen, das spielte also zur Zeit, als ich 96 inhaftiert wurde, noch keine Rolle. Aber heutzutage bedenken Menschen ja dann auch noch, dass sie möglicherweise nicht in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren dann damit konfrontiert werden möchten. Das heißt, die Wünsche des inhaftierten Menschen berücksichtigen und dann halt eben draußen versuchen, sich untereinander zu vernetzen. Und dann Solidaritätsaktionen sind aus Gefangenensicht immer wünschenswert und zu begrüßen. Das fängt an bei Demonstrationen vor dem Gefängnis, bei Unterstützungsaufforderungen, die geschickt werden an Justizorgane, wobei es da auch immer grenzwertig ist. Also wenn dann bestimmte Grenzen überschritten werden, kann es sein, dass es natürlich auf den inhaftierten Menschen zurückfällt. Aber wichtig ist, im Blick zu behalten, was würde der gefangene Mensch selber unterstützen, für welche Ziele und Werte steht dieser Mensch. Und ja, das wäre der Punkt.
Und gibt es denn fernab noch andere Möglichkeiten, außer Briefe schreiben und eine Kundgebung vor Ort? Fallen dir da noch weitere Möglichkeiten ein? Also was brauchen Menschen in Untersuchungshaft, in Haft von außen?
Also sie brauchen die moralische Begleitung und Unterstützung durch Solidaritätsstrukturen und durch Menschen, die sich den Inhaftierten solidarisch verbunden fühlen. Und die ganze Solidaritätsarbeit hat natürlich auch eine ganz wesentliche materielle Seite. Das heißt, in der Regel sind Inhaftierte dann nicht auf Rosen gebettet finanziell, sodass finanzielle Unterstützung, Hilfe bei der Suche von Verteidigerinnen oder Verteidigern, die dann halt gegebenenfalls auch noch mitzufinanzieren sind, ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen spielt auch die Rote Hilfe so eine große Rolle, weil die in diesem Bereich eine ganz ausgeprägte und seit Jahrzehnten andauernde, nicht nur politische, moralische Unterstützung, sondern auch eine ganz finanziell tatkräftige Unterstützung leistet. In etwas ähnlichem Maße ist auch ABC aktiv, allerdings sind manchmal die finanziellen Möglichkeiten natürlich von ABC aufgrund der anderen Strukturen nicht im selben Maße gegeben wie bei der Roten Hilfe.
Ja, dann danke ich dir vielmals, Thomas, für deine Antworten. Und ich habe gerade nebenher tatsächlich nochmal geschaut wegen Lina. Und Lina ist nicht draußen, vielleicht verwechselt mit Lisa aus Barcelona, die beschuldigt worden ist, eine Bank zu enteignen in Aachen und jetzt schon 2/3 ihrer Haftstrafe abgesessen hat und jetzt gerade auf Bewährung in Barcelona rausgekommen ist.
Ah, wunderbar, danke schön für die Korrektur. Habe ich so dann tatsächlich falsch übermittelt bekommen.
Ja, ich bin nämlich auch kurz drüber gestoßen, dachte, huch, Lina ist draußen, aber es ist Lisa. Auch schön, auch eine schöne Nachricht. Aber die Haftprüfung von Lina, das sieht man auch gerade auf der Webseite, die ist leider negativ zu zugunsten Ninas ausgefallen. Sie muss weiterhin da bleiben. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und Thomas, du bleibst bitte noch kurz in der Leitung.
Ja, und noch eine, euch noch eine sehr gute Sendung und auch den Hörerinnen und Hörern alles Gute einstweilen.